bist du heute in der Früh eigentlich da hergekommen? Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man Sonntagvormittag verbringen kann. Es gibt auch viele Möglichkeiten, wo man Gottesdienst feiern kann. Es gibt viele Gemeinden, man kann daheim mit Fernseher aufdrehen und daheim einen Online-Gottesdienst anschauen. Was sind unsere Erwartungen an einen Gottesdienst? Was erwarten wir uns von der Gemeinde? Und ich finde es immer wieder interessant, wenn ich da und dort mit anderen Leuten aus anderen Gemeinden zum Reden komme, muss immer wieder schmunzeln, weil die Probleme in den Gemeinden oft wirklich sehr ähnlich sind. Da kommen halt immer wieder so Meldungen, ja, die Predigt ist zu lang, die anderen sagen, die Predigt ist eigentlich viel zu kurz, die könnte noch länger sein, es ist zu theoretisch, zu steif, zu wenige Illustrationen. Die anderen sagen wieder, das sind viel zu viele Geschichten, das sollten sie eher aufs Wesentliche konzentrieren. Die Musik ist zu laut, die anderen sagen wieder, das ist viel zu leise, es ist zu modern oder doch zu altmodisch. Der Gottesdienst ist allgemein irgendwie zu steif, zu wenig lebendig, die anderen sagen, das ist viel zu lebendig, da vergisst man das Wesentliche. Es ist zu wenig Ehrfurcht, die anderen sagen, das ist zu altvaterisch, zu steif. Also man kann es irgendwie nie allen recht machen. Sobald man was macht, ist es schon wieder falsch. Aber die Frage ist, nach was richten wir uns aus? Nach unseren eigenen Bedürfnissen, nach unseren Vorlieben, nach unserem eigenen Stil? Oder richten wir uns auf Jesus? Wann ist man Christ? Wenn man die richtigen Antworten parat hat, man glaubt an die Dreieinigkeit, man glaubt an die Jungfrauengeburt, man glaubt daran, dass Jesus gestorben oder auferstanden ist zu unserer Sündenvergebung, man glaubt an die Glaubenstaufe, man ist selbst getauft, kann man überall ein Hackerl setzen, dann ist man Christ. Vielleicht ist das aber auch etwas zu einfach, zu statisch, zu ein steifes Denken. Christsein heißt auch, dass man in Bewegung ist und in Bewegung bleibt, hin auf Jesus. Trotz aller Rückschläge, Versagen, hinfallen, wieder aufstehen und weitergehen und in Bewegung bleiben zu Jesus hin. Es ist nicht statisch und steif, sondern in Bewegung. Und da ist die Frage, hilft die Gemeinde dabei, in Bewegung zu bleiben, auf Jesus hinzugehen? Und lasse ich mich bewegen zu Jesus hin? Oder lasse ich mich eher von Nebensächlichkeiten ablenken und diskutiere lieber herum, was alles anders gemacht gehört, besser gemacht gehört? Bewegung auf Gottes Segen zu oder Stagnation oder sogar Bewegung von Gott weg. Und es ist meine eigene Verantwortung, ob ich in Bewegung bleiben möchte, ob ich mich bewegen lasse und ob ich diese Beziehung zu Jesus wirklich lebe. Wir haben letzten Sonntag eine neue Predigtreihe angefangen, beziehungsweise. Und da wollen wir uns verschiedene Paare aus der Bibel anschauen, wie die Beziehung gelebt hat, und Beziehung gibt es verschiedene. Beziehungen in der Familie, im Freundes-, Bekanntenkreis, geschwisterliche Beziehungen, Beziehungen in der Gemeinde und unsere Beziehung zu unserem Herrn. Und gerade die Ehe wird in der Bibel immer wieder so als Vergleich herangezogen für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, der Braut und Bräutigam. Christus und seine Leute. Und heute wollen wir uns da die Geschichte anschauen über David und Michal. Wer kennt die Michal? Wer ist das? Seine erste Frau? Wer ist noch die Michal? Wer weiß was von ihr? Tochter von Saul. Tochter von Saul, genau. Eher etwas unbekanntere Person der Bibel, über den man nicht viel hört oder liest. Es wird in der Predigt gehen so um die erste Liebe, es wird um Demut und Hochmut gehen, um richtige und falsche Erwartungen an den Partner, an Gott und eben diese Bewegung hin zum Segen Gottes oder eher weg vom Segen Gottes. Unser Bibeltext zieht sich über ein paar Kapitel. Wir starten da im ersten Buch Samuel, Kapitel 18. David wurde schon zweimal die Königstochter zur Frau versprochen und zweimal hat er sie nicht bekommen. Das erste Mal war schon in Kapitel 17, wo er gegen Goliath gesiegt hat, da ist dem Sieger versprochen worden, er bekommt die Königstochter zur Frau. Bekommen hat er sie nicht. Dann Anfang von Kapitel 18 verspricht ihm Saul wieder seine älteste Tochter, die Merab, zur Frau. Bekommen hat er sie nicht. Und David hat dann gesagt, ja hallo, was soll das? Zweimal versprochen, nichts bekommen. Jetzt der Boche mal auf mein Recht, versprochen ist versprochen, ich möchte jetzt endlich die Königstochter haben. Aber David ist nicht so ein Mann. David ist ein sehr demütiger Mann und er sagt da immer wieder, wer bin denn ich? Wer bin ich, dass ich der Schwiegersohn vom König sein sollte? Er beschwert sich nicht, er pocht nicht auf sein Recht, er ist still und verlässt sich auf seinen Gott. Und das ist allgemein seine Einstellung fürs Leben. Er muss nicht selbst losgehen und für sein Recht eintreten, er legt es Gott hin und verlässt sich auf seinen Herrn. Und da lesen wir dann Kapitel 18 ab Vers 20. Aber Michal, Sauls jüngere Tochter, liebte David. Und als man Saul davon berichtete, kam ihm das gerade recht. Er sagte sich, ich will sie ihm geben, damit sie zur Falle für ihn wird und er den Philistern in die Hände fällt. Zu David sagte er, ich bitte dir heute noch einmal an, mein Schwiegersohn zu werden. Er hatte seine Leute angewiesen, David heimlich folgende Botschaft zuzuspielen. Du weißt, dass der König große Stücke auf dich hält und auch alle seine Diener haben dich gern. Willst du nicht der Schwiegersohn werden? Die Leute Sauls redeten in diesem Sinn mit David, aber er sagte, haltet ihr es für eine Kleinigkeit, Schwiegersohn des Königs zu sein? Ich bin ein armer und geringer Mann. Also wieder diese Demut. Wer bin ich denn? Ich bin ein armer, geringer Mann. Und ich habe dabei an Matthäus 11 denken müssen, wo steht, dass Jesus sanft und von Herzen demütig ist. Und David ist also ein Bild, ein Wegweiser hin auf Jesus. Und ich habe mir gedacht, wer kann das wirklich von sich behaupten, dass er von Herzen demütig ist? Wer kann das von sich behaupten? Ich denke, sobald man es behauptet, ja, ich bin demütig, ist das ja schon wieder Hochmut. Schaut es mir an, wie demütig ich bin. Also man ist da irgendwie in einer Zickmühle drinnen. Michal liebte David. Nona nicht. Ich meine, wenn man sich als Frau einen Mann aussuchen kann, dann wahrscheinlich so jemanden wie David. Jung, stark, mutig, beliebt, von Gott gesegnet, sogar gesalbt. Der zukünftige König, er ist am aufsteigenden Ast und Saul und seine Familie offensichtlich am absteigenden Ast. Also sie mag da viele Beweggründe gehabt haben, warum sie sich in ihn verliebt hat, das wird da nicht näher beschrieben. War es die wirkliche, die große, die einzige Liebe oder waren es vielleicht andere Beweggründe, hat sie sich da einen eigenen Vorteil darin gesehen, vielleicht war es auch eine Mischung aus beiden. Und die Männer meldeten es Saul. Und dieser wies sie an, Davids beizubringen. Der König will keine andere Heiratsgabe als die Vorhäute von 100 Philistern, um sich an seinen Feinden zu rächen. Saul hoffte nämlich, dass David im Kampf gegen die Philister umkommen würde. Als die Diener das Angebot Sauls David überbrachten, war es ihm recht, auf diese Weise Sauls Schwiegersohn zu werden. Und noch war Zeit. David brach mit seinen Leuten auf und erschlug 200 Philister. Er kehrte mit deren Vorhäuten zurück und liefert sie dem König vollständig ab, um dessen Schwiegersohn werden zu können. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau. Saul sah und wusste jetzt, dass Jahwe auf der Seite Davids stand und dass Michal seine Tochter ihn liebte. Da fürchtete er sich noch mehr vor David und wurde für immer zu seinem Feind. Die Fürsten der Philister zogen immer wieder gegen Israel, aber so oft es zum Kampf kam, hatte David mehr Erfolg als alle anderen Heerführer Sauls. Sein Name wurde sehr berühmt. Also da sehen wir diesen Hintergedanken vom Saul, die Philister werden das schon regeln. Die Philister nehmen mir die Arbeit ab und bringen diesen gehassten David endlich um. Interessant ist auch, zweimal sagt David, wer bin ich denn, dass ich der Schwiegersohn werden sollte? Und jetzt schwenkt er irgendwie doch um und sagt sie, ja, wäre vielleicht doch nicht so schlecht und das würde mir ganz gut passen. Vielleicht ist da jetzt auch so ein Funken Eigenlob und so ein bisschen der Blick auf die eigene Ehre, König Schwiegersohn ist doch nicht so schlecht. Man weiß es nicht, was da die Beweggründe von David waren. Aber man kennt es ja, wenn man eine Gruppenfoto sieht, wen sucht man zuerst? Sich selbst. Schaue ich nicht zu blöd rein und sage mir eh von meiner Schokoseite. Und man sagt auch, der eigene Name, das ist der schönste Klang auf der ganzen Welt. Auch der Demütigste, auch der Introvertierteste, der nicht gern vorn steht und nicht gern in der Öffentlichkeit steht, wenn er gelobt wird, wenn er irgendwie Anerkennung kriegt, insgeheim taugt es einem ja doch. Man ist sich selbst einfach nicht egal. Und darum ist immer die Frage, wer kann wirklich von sich behaupten, dass er wirklich von Herzen demütig ist. So ein bisschen Eigenlob, ein bisschen Hochmut ist, denke ich, an jeden irgendwo drinnen. Und dann kommt es zur Hochzeit und dann geht es weiter. Kapitel 19. Geht's nicht? Eines Tages, als Saul mit seinem Speer in der Hand zu Hause saß und Davids Spiel auf der Laute zuhörte, ließ der Herr wieder einen bösen Geist über ihn kommen. Wütend schleuderte Saul den Speer nach David, um ihn an die Wand zu spießen. Doch David sprang zur Seite, die Waffe flog an ihm vorbei und blieb in der Wand stecken. Er floh in sein Haus und beschloss, noch in derselben Nacht die Stadt zu verlassen. Saul ließ Davids Haus sofort von Wachposten umstellen. Sie sollten David töten, sobald er am Morgen das Haus verließ. Davids Frau Michal warnte ihren Mann: Wenn du dich heute Nacht nicht in Sicherheit bringst, wirst du morgen früh tot sein. Bist du morgen früh tot? Sie ließ ihn aus einem Fenster in der Hausmauer hinunter. David floh, so schnell er konnte, und entkam seinen Mördern. Michal legte eine Götterfigur in Davids Bett, deckte sie sorgsam zu und legte ihr ein Geflecht aus Ziegenhaaren auf den Kopf. Als Sauls Männer David holen wollten, sagte Michal zu ihnen: Er liegt krank im Bett. Darauf befahl der König: Dann bringt ihn eben samt Bett zu mir. Ich werde ihn umbringen. Die Diener gingen noch einmal zu Davids Haus und fanden in Davids Bett die Götterfigur mit dem Geflecht aus Ziegenhaaren. Warum hast du mich betrogen und meinen Feind zur Flucht verholfen? Stellte Saul seine Tochter zur Rede. Sie antwortete: Er drohte, ich bring dich um, wenn du mich nicht gehen lässt. Also diese Liebe zwischen David und Michal war scheinbar doch echt. Es war nicht oder nicht nur ein eigener Vorteil darin. Und wenn Gefahr im Verzug ist, dann haben sie einfach zusammengehalten. Große Liebe, große Taten. Michal verhilft ihm zur Flucht, sie lügt für ihn, sie stellt sich sogar gegen ihren eigenen Vater und steht einfach zu ihrem Ehemann. Michal war da sehr ideenreich, mutig, entschlossen. Und interessant an der Stelle ist aber, dass sie da eine Götzenfigur gehabt hat. Heutzutage sieht man das ja oft, dass sich Leute so einen goldenen, kleinen, dicken Buddha irgendwo im Wohnzimmer hinstellen, so zierte Gegenstände. Ich glaube aber nicht, dass das damals so wirklich als Zierde irgendwo gestanden ist, sondern vielleicht ist das schon so ein erster Hinweis, dass ihr Herz nicht wirklich ungeteilt beim Herrn war. Dazu kommen wir dann später auch nochmal. Aber so ist es oft bei uns, dass man auch in Glaubensfragen oft so einen Plan B haben. Wenn Gott nicht so eingreift, wie wir uns das vorstellen, wenn er nicht hilft oder nicht heilt, vielleicht gibt es noch einen Plan B? Vielleicht kann man da und dort irgendwo Hilfe bekommen. Und am Markt werden immer wieder so Wundermittel angeboten. Kriegt man nicht in der Apotheken, Ärzte verschreiben das nicht, ist teuer, kann man nur exklusiv irgendwo bestellen. Sehr teuer, aber das hilft. Wahrscheinlich hilft es nur demjenigen, der es verkauft. Aber oft klammert man sich dann so wirklich an Grashalme und hofft halt doch irgendwo, dass man Hilfe bekommt. Und irgendwann ist man halt dann irgendein Voodoo-Zauberer oder Schamanen. Und man hat da so Götzen neben Gott stehen. Hilft es nichts, so schadet es auch nichts. Wirklich? Vielleicht schadet es doch. Also David ist geflohen, Saul war zornig und es kam dann zur Scheidung in der Abwesenheit von David. Saul hat ihm einfach dann die Frau wieder weggenommen und hat Michal an einen anderen verkauft. Das lesen wir dann in Kapitel 25. Saul hatte Michal weggenommen und sie Balti aus Galim, einem Sohn von Laish, zur Frau gegeben. Tragisch. Junges Eheglück, verliebt und dann werden sie wieder auseinandergerissen, die Liebe wird zerstört. Gut, die Geschichte geht dann weiter. Saul kommt dann in der Schlacht um, auch sein Sohn Jonathan. Und David wird dann so etappenweise zum König. Und dann holt er sich seine Michal zurück. Es ist dann im zweiten Buch Samuel, Kapitel 3, ab Vers 12. Abner schickte Boten zu David und ließ ihm sagen: Ich weiß so gut wie du, wem die Herrschaft über unser Land zusteht. Darum mache ich dir einen Vorschlag. Verbünde dich mit mir. Ich stelle mich auf deine Seite und sorge dafür, dass ganz Israel dich als König anerkennt. Gut, antwortete David. Ich werde mich mit dir verbünden, doch nur unter einer Bedingung. Du musst mir meine Frau Michal, Sauls Tochter, mitbringen, sonst verhandle ich nicht mit dir. Zugleich sandte David Boten zu Sauls Sohn Ischboschet mit der Forderung: Gib mir meine Frau Michal zurück. Schließlich habe ich für sie einen Brautpreis bezahlt, die Vorhäute von 100 Philistern. Ischboschet ließ Michal von ihrem zweiten Mann Balti, einem Sohn von Laish, wegholen. Der Mann konnte sich aber nicht von ihr trennen. Weinend lief er ihr nach bis Bahurim. Schließlich fuhr Abner ihn an: Geh endlich zurück. Da kehrte er um. Da sehen wir ein bisschen, was zerrüttete Beziehungen anrichten können. Hier jetzt nicht aus eigenem Verschulden, sie wollten sich ja nicht trennen, sie wurden gewaltsam auseinandergerissen. Heutzutage ist das ja nicht so. Heute sind wir an vielen Problemen in unserem Leben ja Selbstschuld. Michal steht auf einmal da mit zwei Männern. David und Balti. Wem gehört sie jetzt wirklich? Sie ist mit beiden verheiratet. Und oft ist es dann so, dass Beziehungen so verworren sind, wenn dann ehelose Kinder im Spiel sind, ohne Vater, und wenn es oft einfach nicht mehr feststellbar ist, ja, was ist denn jetzt wirklich das Richtige? Was ist der biblische Weg? Wie soll man es richtig verhalten? Deshalb ist es einfach immer wichtig, dass man vorher seine Entscheidungen trifft. Dass man vorher nach Gottes Willen und seinem Plan fragt. Wenn Beziehungen einmal zerstört sind, wenn sie zerrüttet sind, wenn man sich einmal von Gott entfernt hat, eigene Wege gegangen ist, eigene Entscheidungen getroffen hat, dann wird es schwierig. Also immer zuerst und immer wieder nach Gottes Wegen trachten. Und wenn man mal in so einem Wirrwarr drinnen ist, dann ist bei Gott immer wieder Vergebung möglich und ein Neuanfang. Aber was muss das für eine tolle Frau gewesen sein? Ich meine, David hätte auch jede Frau haben können. Nein, er wollte seine Michal wieder haben. was muss das für eine Frau gewesen sein? Also ich habe mir gedacht, ich würde gern ein Foto sehen von den beiden, wie die zwei ausgeschaut haben. Und was muss das für eine Liebe gewesen sein? Stärker als jeglicher Gegenwind, der ihnen da ins Gesicht blasen hat. Eine Liebe, die ewig hält. Gibt es ein Happy End? Wir lesen weiter in Kapitel 6. Eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zur Ehre des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Freudenopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen, erhielten einen Laib Brot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michal schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. David erwiderte: Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft weggenommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt. Und ihm zu Ehren will ich künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten. Aber die Sklavinnen, über die du ebenso herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michal aber bekam ihr Leben lang keine Kinder. Also doch eine tragische Geschichte und ein tragisches Ende. Die Liebe schlägt auf einmal um in Verachtung. Da treffen Demut und Hochmut aufeinander. David hat ein ungeteiltes Herz gehabt. Er war immer fokussiert auf den Herrn, auf die Ehre Gottes, voller Dankbarkeit, Ehrfurcht und Demut. Michal hat kein ungeteiltes Herz gehabt. Das hat man eben bei der Götzenfigur schon gesehen. Der Fokus war eher auf das eigene Image, auf Wohlstand, auf Ansehen, auf die eigene Ehre. Sie war herablassend und überheblich. Und sie hat überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, wie man so hingebungsvoll Gott loben kann, wie man so eine Freude haben kann an Gott. Sie war viel zu sehr mit ihrem eigenen Ansehen beschäftigt. Sie hatte kein ungeteiltes Herz. Und man kennt es. Plötzlich ist die Resi nicht mehr die Resi, sondern dann ist sie auf einmal die Frau Professor. Sie hat ihr Doktorat am Standesamt gemacht. Und man ist ja schließlich jemand. Man hat Rang, man hat Namen und dementsprechend muss man sich dann auch verhalten und kleiden. Da kann man nicht irgendein 10-Euro-Shirt vom Vögele anziehen, sondern das muss schon was kostet haben. Und das muss auch jeder sehen können, dass das was kostet hat. Überheblichkeit, Eigenlob und Hochmut ziehen dann ein. Und dabei geht es ja nicht um die Kleidung, sondern es geht einfach um eine innere Einstellung. Hochmut oder Demut. Jakobus warnt uns in Kapitel 4, sein Brief: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Michal blieb kinderlos, ihr Leben lang. Und Kinder waren im Alten Testament so ein Zeichen für Gottes Segen. Für Michal gab es eben Leben lang keinen Segen. Sie wird zur Nebenfigur, sie wird zur Randfigur und es wird nichts mehr von ihr berichtet. Das ist das Ende einer großen Liebe. Und viel später sucht und findet David dann eine andere große Liebe, Bathseba. Das ist dann wieder eine eigene Geschichte. Sie hat ihre eigene Ehre gesucht und sie hat keinen Segen bekommen. David hat die Ehre Gottes gesucht und er war gesegnet. Er hat ein ewiges Königreich bekommen für sich und für seine Nachkommen. David erwiderte: Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater, seinen Nachkommen, die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt. Und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten. Da sehen wir wieder diesen Wegweiser auf Jesus hin, dem letztendlichen, dem großen Sohn Davids. Im Philipperbrief Kapitel 2 steht: Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das ist wahre Demut. Was können wir jetzt daraus lernen, aus dieser Geschichte? Da drei Punkte, was wir lernen können. Das erste ist, wir können von David bzw. von Jesus lernen, was Demut bedeutet. Immer wieder hinschauen, abschauen von der Bibel, von David, von anderen Figuren der Bibel und letztendlich von Jesus. Und das nachahmen. Nicht was ich will, sondern was du willst. Demut lernen. Das ist ein Prozess, der ein Leben lang anhält. Und deshalb muss man einfach in Bewegung bleiben. Man kann nicht sagen, jetzt bin ich Christ, das war es jetzt, sondern man bleibt in Bewegung, hin zu Jesus. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und da müssen wir uns einfach immer wieder selbst prüfen. Wie schaut es aus mit meinem Hochmut? Immer wieder das eigene Versagen erkennen, Sünde wahrnehmen und ans Kreuz bringen. Erkennen, bekennen, Vergebung bitten, lassen und neu anfangen. Sei mir Sünder gnädig. Das Leben als Christ, sagt man, startet mit der Bekehrung und dann lebt man als Christ, man wächst hoffentlich als Christ und man kann im Reich Gottes viel Gutes tun, man kann sich einbringen, man fängt an, etwas für Jesus zu tun, für die Gemeinde zu tun, für andere zu tun, andere im Glauben anzuleiten, vielleicht fängt man an zu predigen, es gibt Gemeindegründer, die Gemeinden gründen, Gemeindeleiter, man kann viel tun, viel Gutes tun und das soll man auch tun. Jemand hat einmal gesagt, selbst wenn es einiges Helle in meinem Leben gibt, will ich es nicht sehen, ich will doch bis zum Tod angewiesen sein, auf einen Heiland, der Sünder gerecht macht. Selbst wenn es einiges Helle in meinem Leben gibt, will ich es nicht sehen. Ich will doch bis zum Tod angewiesen sein auf einen Heiland, der Sünder gerecht macht. Ich zähle mich zum Schächer am Kreuz. Und in mir ist nicht ein Heiliger mit stolzer Brust zu finden, sondern ein Sünder, der auf Gottes Gnade angewiesen ist. Ein Leben lang. Ein Leben lang sind wir Sünder, die Vergebung brauchen und keine stolzen Heiligen. Das Dritte, was wir lernen können, ist zurück zur ersten Liebe. In der Offenbarung, Kapitel 2, lesen wir den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe einen Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt diese Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in deiner Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von deinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der Nikoletten ebenso gehasst wie mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Also zurück zur ersten Liebe. Das gilt für Paare. Kennt das? Anfangs ist man verliebt, man ist beeindruckt vom Partner, so wie Michael beeindruckt war von David und David sicher auch von Michael. Aber irgendwann vergeht das Verliebtsein. Langsam fangen dann Dinge an, am Partner zu nerven. Dinge, die man vorher vielleicht ignoriert hat, die man toleriert hat, vielleicht sogar Dinge, die man geschätzt hat am Partner, aber mit der Zeit fängt es dann an zu nerven. Und das ist die Herausforderung, dass man sich dann immer wieder selbst bei der Nase nimmt und zurück zum Anfang geht. Zurück zur ersten Liebe. Dass man immer wieder die Person sieht, die sie wirklich ist und nicht die Person, die man haben möchte. Immer wieder ein neuer Start. Und das ist die Entscheidung, die man treffen muss immer wieder. Ich will meinen Partner lieben, wertschätzen und ihm oder ihr Gutes tun. Das gilt aber auch für Gemeinden und für Christen. Am Anfang ist man begeistert von Jesus. Man ist dankbar für die Errettung, dankbar für die Sündenvergebung. Und mit der Zeit flaut es dann vielleicht ein bisschen ab. Anfangs sucht man direkt Möglichkeiten, dass man anderen von Jesus erzählen kann, was er alles für mich getan hat. Man hält die Fahne für Jesus hoch. Jeder soll sehen, ich gehöre zu Jesus, ich bin Christ. Mit der Zeit ist die Fahne dann vielleicht irgendwann mal so Mittelmaß irgendwo. Und irgendwann versteckt man es dann vielleicht ganz. Wir denken uns, ja, es muss nicht jeder wissen, was ich glaube, das ist meine Privatsache, es geht ja niemandem was an. Und man schämt sich vielleicht sogar ein bisschen für sein Glauben. So wie sich Michael für David geschämt hat. Zurück zur ersten Liebe. Was ist die erste Liebe? Ist es die Liebe, die ich empfinde und die ich gebe, oder ist es die Liebe, die ich bekomme? Johannes 15 sagt Jesus: Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus hat sogar noch mehr dann. Er hat sein Leben lassen für seine Feinde. Da sind wir jetzt wieder am Anfang von der Predigt, dass wir in Bewegung bleiben. Bewegung Richtung Jesus. Nicht, dass man über diese oder jene Vorstellungen und Meinungen diskutiert, sondern in Bewegung bleibt auf Jesus zu, in Demut. Dass wir uns immer wieder einfach an diese erste Liebe erinnern und dorthin zurückgehen. Die Frage ist dann, ja, wie macht man das? Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass man sich selbst immer wieder überprüft und die eigene Einstellung anschaut. Und wenn die Einstellung nicht passt, dass man die Einstellung ändert. Dass man immer wieder hinschaut, hinhorcht, redet, liest, Gemeinschaft hat, Beziehung lebt. Das gilt für Partnerschaft genauso fürs Christenleben. Die Beziehung leben und die Einstellung ändern, wenn es nicht passt. Die Devise ist immer die gleiche. In aller Demut zurück zur ersten Liebe.